Die Philadelphia Kirche Gottes präsentiert das Leben und die Lehren von Jesus Christus mit Stephen Flurry.
Hallo zusammen und willkommen zurück zu Das Leben und die Lehren von Jesus Christus. In dieser Sendung untersuchen wir sorgfältig die einzige verlässliche Quelle über Jesus Christus, sein Leben und seine Lehren, und das ist die Heilige Bibel. Letzte Woche haben wir in dieser Sendung über Jesus Christus gesprochen und darüber, dass er der einzige Weg ist. Wir müssen in die Richtung von Christus gehen, seinen Schritten folgen. Wir sind mit Ihnen Johannes 14 durchgegangen. Vielleicht schauen wir später nochmal rein, wo Jesus sagte: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wir müssen also auf Christus schauen. Hebräer 12, 1 und 2 bringt das zum Ausdruck. Schauen Sie auf dieses Vorbild. Es gibt heute viele Menschen auf der Welt, sogar in der Welt des traditionellen Christentums, die über Christus sprechen, die Christus häufig erwähnen, aber leben sie so, wie Jesus es tat? Ich meine, das ist es, was ein wahrer Christ tut. Ein Christ ist ein Nachfolger von Christus, wie wir bereits besprochen haben. Dies ist aus dem Buch meines Vaters, Die letzte Stunde. Wir werden dieses Buch heute in der Sendung vorstellen. Alles, was wir in dieser Sendung anbieten, ist kostenlos und unverbindlich. Die letzte Stunde, hier steht, die Johannesbriefe sind Prophezeiungen für unsere Zeit. Und Johannes hatte viel über Jesus Christus zu sagen. Er schrieb das Johannesevangelium und sprach zu Beginn des ersten Briefes darüber: Ich bin mit Christus zusammen gewesen. Wissen Sie, ich habe ihn berührt. Ich habe Zeit mit ihm verbracht. Ich sah ihn. Ich hörte ihn. Es hat das Leben von Johannes geprägt. Mein Vater sagt in Die letzte Stunde: Wenn wir unangemessene Gedanken oder Einstellungen gegenüber Gottes Regierung oder gegenüber einer getroffenen Entscheidung haben, müssen wir den Geist kennen. Und er kommentiert hier einen Schriftabschnitt aus dem Johannesbrief, dem ersten, in diesem Fall 1. Johannes 4. Aber hier heißt es: Wenn wir Fernsehen, ins Kino gehen oder Sport schauen, müssen wir den Geist kennen. Wir müssen so denken, als ob Christus direkt neben uns sitzen würde. Mit anderen Worten, wenn wir das hier sehen, denken wir: Würde Jesus sich das ansehen? Oder wenn wir dies tun, müssen wir uns fragen: Würde Jesus Christus diese Handlung, dieses Verhalten, diese Einstellung, diese Denkweise unterstützen? Ich meine, das ist ein hoher Standard. Und doch ist es das, was Gott erwartet. Und das sieht man in der gesamten Heiligen Schrift. Es heißt, wenn Alleinstehende sich verabreden, müssen sie sich mit Christus verabreden, der in ihnen lebt, so als ob er die Verabredung treffen würde. Und dann möchte ich schließlich noch die Aufmerksamkeit auf diese Aussage lenken. Dort steht: Kommt Jesus Christus wirklich im Fleisch durch sie? Lesen Sie auch hierzu den 1. Johannesbrief 4, die ersten Verse, wenn Sie Zeit haben. Studieren Sie Ihre Bibel. Lernen Sie Jesus Christus kennen. Das ist die einzige verlässliche Quelle, wie ich eingangs sagte. Lernen Sie Christus kennen. Es heißt, in allem, was Sie tun. Wenn ja, wenn Christus in alles, was Sie tun, einbezogen ist, dann revolutioniert er Ihr Leben. Denken Sie an den Apostel Paulus. Er verfolgte wahre Christen und er tat dies mit fanatischem Eifer. Er war auf dem Weg nach Damaskus, um noch mehr von ihnen zu verfolgen. Und natürlich hatte er... Jeder weiß, dass Gott ihn niederstreckte und ihn für 3 Tage erblinden ließ und fragte: Warum bekämpfst du mich? Und Paulus sagte: Ich wusste nicht, dass ich dich bekämpfe. Ich dachte, ich würde dir einen Dienst erweisen. Er ging den entgegengesetzten Weg Gottes. Und Gott streckte ihn nieder und zeigte ihm: Nein, du musst umkehren und den anderen Weg gehen. Ob es nun Paulus oder Jesus Christus ist, oder suchen Sie sich eine Persönlichkeit im Neuen Testament aus. Keiner von Ihnen hat jemals zu seinen Gemeindemitgliedern gesagt: Hey, kommt einfach vorbei. Kommt einfach so, wie ihr seid. Redet einfach über Jesus. Und das reicht schon. Christus hat alles andere für euch getan. Das ist nicht schriftgemäß. Das steht nicht in der Bibel. Christus ist für uns gestorben. Zuvor hat er uns ein Beispiel gegeben. Den Weg, wie ich letzte Woche erläutert habe. Und er sagte: Folgt. Auf diesem Weg. Wir müssen unsere frühere Lebensweise aufgeben. So wurde Herbert Armstrong zur Wahrheit bekehrt. Und er sah am Ende eines sechsmonatigen Tag- und Nachtstudiums, er spricht darüber in Geheimnis der Zeitalter und der Autobiografie von Herbert Armstrong, er sprach in seinen Schriften über diese wunderbare Verwandlung. Am Ende dieses sechsmonatigen Tag- und Nachtstudiums erkannte er, dass er die Welt aufgeben müsste. Er würde sein Streben aufgeben müssen, sein vergebliches Streben. Nach Prestige und Macht und Geld. Er würde bestimmte Partner und Kollegen aufgeben müssen. Weil er anfing, etwas zu glauben und zu lehren, das sich sehr von dem unterscheidet, was man in der Welt des traditionellen Christentums hört. Christus nachzufolgen verändert ihr Leben grundlegend. Wurde ihr Leben durch die Lehren, durch das Beispiel von Jesus Christus revolutioniert? Wir haben eine Orientierungsphase wie andere Institutionen auch. Wir führen sie jedes Jahr zu Beginn unserer College-Kurse hier am Armstrong College durch. Und wenn man darüber nachdenkt, was Orientierung bedeutet oder orientieren, dann heißt das, sich durch Anpassung an Fakten oder Prinzipien richtig auszurichten und sich auch mit der bestehenden Situation oder Umgebung vertraut zu machen, wie wir unseren Studenten sagen. In Ordnung, sie kommen in dieses Umfeld. Sie sind jetzt in der Ausbildung. Das ist wie ein geistliches West Point. Das ist es, was wir erwarten. Hier ist Ihr Handbuch. Dies sind die Regeln. Dies sind die Richtlinien. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie heute zur Tür hinausgehen. Und in vielerlei Hinsicht ist es das, was Gott dem neuen Christen, dem Neubekehrten, dem angehenden Mitglied sagt. Er sagt, hier sind die Richtlinien. Die Bibel ist Ihr Handbuch. Sie sollen diese Gebote befolgen. Sie sollen dem Beispiel folgen. Und zu Ihrem Glück hat Jesus gezeigt, wie man es macht. Jesus hat es gelebt. Jesus gehorchte Gott vollkommen. Jesus hielt die Gebote. Jesus hielt den Sabbat. Jesus hielt die jährlichen heiligen Tage ein, die im Alten Testament beschrieben werden. 3. Mose, 5. Mose. Ja, das tat er. Wir müssen unser Leben ausrichten. An seinem Leben. Und natürlich lebt er. Er war 33 Jahre lang in Fleisch und Blut auf dieser Erde, aber nach 3 Tagen und 3 Nächten, ja, volle 3 Tage und volle 3 Nächte, hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Römer 1, Vers 4. Und in diesem Moment wurde er ein geborener Sohn Gottes. Gott ist eine Familie. Es ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Und Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern oder Brüdern und Schwestern. Gottes Familie steht vor einem explosionsartigen Wachstum. Das ist die Wahrheit der Bibel. Ich wiederhole nur, was wir vor kurzem behandelt haben. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Man muss durch Christus zum Vater gehen. Dem Oberhaupt der Familie. Die Familie, wie ich vor kurzem in einer anderen Sendung dargelegt habe, die Familie ist das grundlegende Bollwerk jeder stabilen, langlebigen Gesellschaft. Und der Grund, warum wir in unseren Nationen am Ende unserer Kräfte sind, ist, dass die Familie völlig zusammengebrochen ist. Sie ist völlig dysfunktional. Mehr dazu können Sie in unserer Broschüre Familie neu definiert lesen. Aber sehen Sie sich an, was Satan mit dem Familienleben, der Ehe und der Kindererziehung gemacht hat. Letzte Woche haben wir die Broschüre Warum heiraten und unsere Broschüre zur Kindererziehung angeboten. Und das sind Informationen, das sind Anweisungen, das ist eine Lehre, die ganz auf der Bibel basiert, die die Menschen heute nicht anwenden, auf die sie nicht hören, die sie nicht wollen. Sie wollen Gott nicht. Sie wollen ihre Ehe oder ihre Familie nicht nach Gott ausrichten. Sie wollen es auf ihre Weise tun und deshalb funktioniert es nicht, falls sie es noch nicht bemerkt haben. Deshalb gibt es so viele Scheidungen. Deshalb gibt es so viel Jugendkriminalität. Deshalb gibt es so viel Unglück. Deshalb gibt es so viel Gewalt, sogar innerhalb der Familie. Paulus sagte im 2. Timotheus 3, dass sogar die natürliche Zuneigung, wissen Sie, was man als natürlich erwarten würde, wie im familiären Bereich, sogar die dahin ist. Lesen Sie 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Lesen Sie Galater 5, Verse 19 bis 21. Es gibt so viele andere Stellen über die Sünden unserer Zeit. Und Gott sagt, wenn ihr so lebt, werdet ihr nicht im Reich Gottes sein. Das ist ziemlich hart. Ich meine, das sind gewaltige Aussagen. 1. Korinther 6, 9 und 10, genau dasselbe. Komm, wie du bist. Mach dir keine Sorgen, etwas zu ändern. Nenne ihn einfach Herr, Herr, und alles ist erledigt. Nein, tatsächlich sagte Jesus, warum nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich sage? Ihr folgt nicht meinem Beispiel. Wir kommen gleich auf diese Stelle zurück. Aber um darauf zurückzukommen, Vers 7 sagt, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wenn ihr mich kennt, seht ihr, werdet ihr den Vater kennen. Jesus Christus folgte Gott, Gott dem Vater. Er blickte auf seinen Vater. Er richtete seinen ganzen Dienst und sein Leben nach Gott, dem Vater, aus. Er war bestrebt, Gott in allem zu gefallen. Johannes 8, Vers 29. Und dann sagt er, nun folgt mir nach, folgt meinen Schritten. Die Stelle, auf die ich anspielte, Lukas 6, das ist Vers 46. Dort heißt es, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Und das sieht man in allen Evangelien. Wissen Sie, Jesus zog große Menschenmengen an, Menschen, die ihn sogar Herr, Herr nannten und ihn scheinbar anbeteten. Aber er sagte zu ihnen, wissen Sie, warum nennt ihr mich so? Aber ihr tut nicht, was ich sage. Ihr betrügt euch selbst. Das ist es, was Jakobus 1, Vers 22 sagt. Wenn ihr nur hört und nicht tut, dann unterliegt ihr nur einer Selbsttäuschung. Man kann sich einige der am stärksten verhärteten, grausamsten römischen Generäle und Anführer ansehen, die es gab. Zu Paulus Zeiten saßen Felix, Festus, Agrippa und sie alle da und hörten Paulus zu. Sie wollten seine Geschichte und seinen Fall hören und warum er inhaftiert worden war. Und Paulus erklärte die Arbeit, die er getan hatte. Und besonders diesen drei Personen gefiel die Botschaft eigentlich ganz gut. Ich glaube, es war Felix, der sagte, du machst mich fast zu einem Christen. Ich meine, es gefiel ihm, aber er wollte es nicht leben. Felix zitterte. Es erschütterte ihn die Botschaft, die Paulus brachte, aber sie änderte sein Leben nicht. Er änderte seine Lebensweise nicht. Und was auch immer aus Felix wurde, nun, er starb einfach wie so viele in dieser Welt heute in diesen 6000 Jahren. Sie leben und sterben, ohne jemals die Wahrheit Gottes zu kennen, zu empfangen oder anzuwenden. Sie werden später in der zweiten Auferstehung eine Zeit haben. Das ist das Schöne an Gottes Absicht und Plan. Es gibt Hoffnung, selbst für jene, die in Unwissenheit gestorben sind. Es gibt Hoffnung für jeden, für Juden, Christen, Muslime, Buddhisten, Atheisten. Sie können über diesen Masterplan in Geheimnis der Zeitalter lesen. Gott hat in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe einen 7000-jährigen Plan entworfen, in dem der Großteil der Menschheit, die in den letzten 6000 Jahren gelebt hat, gerettet und in Gottes Reich hineingeboren wird. Einige werden es offensichtlich nicht. Aber dies ist ein Plan, den Gott entworfen hat, weil er die Menschheit liebt. Er liebt die Menschen. Er liebt diese Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Johannes 3, 16, die meisten Menschen kennen diesen Vers. Sie verwässern ihn. Ich meine, wenn man zum Kern dieses Verses vordringt, ist er tiefgründig. Aber hier in Lukas 6, Vers 47 heißt es, wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf Fels gegründet. Wir müssen unser Haus bauen. Ist es nicht erstaunlich? Er verwendet in diesem Beispiel, dieser Analogie, ein Haus. Ein Haushalt ist das, worin eine Familie wohnt, und er braucht ein solides Fundament. Man muss das Haus bauen. Auf einem göttlichen Fundament. Die Psalmen sagen, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen.
Gott muss es durch uns tun, sonst ist es von Menschenhand. Und wenn es von Menschen ist, wird es einfach einstürzen, wie der nächste Vers zeigt. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde ohne Grund. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen. Und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Und genau das wird nun mit unserer Gesellschaft geschehen. Denn im Moment, ich meine, mag es von außen beeindruckend aussehen. Aber es ist, als würde man diese prachtvolle Villa ohne Fundament betrachten. Und sobald der Sturm losbricht, und es ist ein gewaltiger Sturm. Matthäus 24 zeigt dies auf, die Ölbergprophezeiung. Christus sagt uns alles voraus, was kurz vor seiner Rückkehr auf diese Erde geschehen wird. Und die Welt wird völlig unvorbereitet getroffen werden. Werden Sie davon überrascht sein? Das sollten Sie nicht. Ich meine, wenn Sie diese Sendung hören, müssen Sie es nicht sein. Aber die meisten werden schockiert sein. Es wird plötzlich kommen, weil wir vom Gott dieser Welt verblendet wurden. 2. Korinther 4. Wir erwarten nicht, was da kommt. Christus versuchte, seine Jünger auf das vorzubereiten, was in unserer Zeit kommt. Psalm 111, Vers 10 sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die nach seinen Geboten handeln. Das Verständnis wird nicht kommen, wenn sie nicht bereit sind, sich Gott hinzugeben. Und das zu praktizieren, was Jesus predigte, das Leben und die Lehren von Jesus Christus. Wir müssen die Anweisungen dieses von Gott inspirierten Buches in die Tat umsetzen. Deshalb hat Gott es offenbart. Und Autoren inspiriert, es zu schreiben. Und deshalb hat Gott es bewahrt. Es ist zu unserem Nutzen. Es dient unserer Belehrung, wie Paulus im 1. Korintherbrief 10 sagte. Beachten Sie den 1. Petrusbrief 2. Ich glaube, ich habe einen dieser Verse in einer früheren Folge erwähnt, aber wir schauen uns den Kontext an. Fürchtet Gott, wie wir gerade gelesen haben, haltet seine Gebote, und dann werdet ihr verstehen. Sie werden beginnen, die Tiefe und den Reichtum all dessen zu verstehen, was Gott uns anbietet. Hier im 1. Petrusbrief 2, Vers 17 heißt es, ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott. Auch dies ist eine Lehre aus dem Neuen Testament. Fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren in aller Furcht unter, nicht nur den Gütigen, sondern auch den Wunderlichen. Unterstützen Sie nicht nur bereitwillig diejenigen, die Sie mögen oder die gütig und freundlich sind. Aber was, wenn Sie einen Vorgesetzten oder einen Prediger haben, der eingreifen und Sie und Ihre Wege korrigieren muss? Falls Sie es nicht bemerkt haben, schauen Sie sich in der Gesellschaft um und sehen Sie, wie resistent der Einzelne gegen Korrektur und Belehrung ist. Und doch ist es genau das, wofür die Bibel so nützlich ist. Und Paulus bringt das im 2. Timotheusbrief zum Ausdruck. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wenn man weiterliest, heißt es, sie sei nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung. Wenn man die Bibel richtig studiert, was die meisten nicht tun, lässt man sich von ihr korrigieren. Sie ändern ihr Verhalten deswegen nicht. Aber wenn die Einstellung stimmt und man sich Gott hingibt, liest und studiert man die Bibel und wird korrigiert. Und korrigiert zu werden bedeutet, den Kurs zu korrigieren. Man nimmt Änderungen vor. Man überwindet. Man bereut. Ich meine, das sind die allerersten Schritte, um ein wahrer Christ zu werden. Diese Korrektur anzunehmen und darauf zu reagieren. In Vers 19 heißt es, denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott Übel erträgt und Unrecht leidet. Wenn man die Strafe erträgt und wir haben sie meist verdient, dann werden gute Dinge geschehen. Ich meine, er spricht hier sogar davon, es durchzustehen, wenn man es nicht verdient hat. Vers 21, das ist hier der Merkvers. Es heißt, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Wir sind berufen worden, verstehen Sie, in den Fußstapfen Christi zu wandeln. Das Leben eines wahren Christen. Es geht nicht darum, eigene Maßstäbe oder eigene Traditionen zu setzen. Es geht darum, dem vollkommenen Maßstab zu folgen, dem vollkommenen Maßstab, der Jesus Christus ist, seinem Leben, seinen Lehren, bis wir ein vollkommener Mensch werden. Epheser 5, 13, Matthäus 5, 48. Vers 22 fährt fort, er, der keine Sünde getan hat, Jesus tat keine Sünde und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte. Als er litt, drohte er nicht. Sondern er überließ es dem, der gerecht richtet. Das sind starke Worte im Griechischen. Er überließ es dem, der gerecht richtet. Christus erduldete Qualen, Verfolgung, Verfolger, die ihn steinigen und töten wollten, und schließlich kreuzigten sie ihn. Wie hat er das alles durchgestanden? Wie hat er sich selbst verleugnet und sein Kreuz auf sich genommen? So qualvoll das auch war, so unerträglich es war, ich meine, sein Aussehen war so entstellt, Jesaja 52 bringt das zum Ausdruck, dass die Leute ihn nicht einmal mehr erkennen konnten. Wie hat er das gemacht? Nun, er hat sich Gott und seinem Vorsatz und Plan verschrieben. Es gibt einen Artikel in der Königlichen Vision von ein paar Jahren. Und Sie können dies übrigens abonnieren, die Königliche Vision. Dies ist für unsere Kirchenmitglieder und Mitarbeiter, aber wir bieten es ab und zu im Fernsehen an. Es gibt dort einfach mehr christliche Lebensführung, geistlich orientierte Botschaften. Die Posaune, das Magazin. Die Posaune. Und hier ist die neueste Ausgabe davon, was wir über Deutschland zu sagen hatten. Jahrzehntelange Warnungen vor Deutschland und es war genau richtig. Ich meine die Nachrichten von morgen schon heute, aber dies öffnet Ihren Geist, um das sichere Wort der biblischen Prophezeiung zu verstehen. Beide Magazine können Sie in einem einjährigen Abonnement kostenlos und unverbindlich erhalten. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie Literatur bestellen, die letzte Stunde anzufordern, dieses Buch über die Briefe des Johannes, den ersten, zweiten und dritten Johannesbrief. Beachten Sie Vers 25. Wir sind immer noch hier in 1. Petrus 2. Dort heißt es, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gingen. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Das griechische Wort für Bischof bedeutet Aufseher. Es ist die Rede von einem Mann, der die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Dinge von anderen richtig gemacht werden. Dafür ist Gottes Regierung da. Sie können darüber in Epheser 4 oder 1. Korinther 12 lesen. Es soll uns helfen, den Weg Gottes zu gehen, den Weg Christi in den Fußstapfen Christi. Wir sind zuvor in die Irre gegangen. Gott, wie ich schon sagte, Christus sagt nicht, komm zu mir, wie du bist, und alles ist erledigt. Er sagt, ihr wart verloren. Ihr wart Fremde. Ihr seid in die Irre gegangen. Dies ist die Sprache der Bibel. Dies ist die Sprache des Neuen Testaments. Aber jetzt kommt ihr unter die Leitung des Oberhirten. Und werdet ihr euch dieser Führung unterordnen? Werdet ihr euch diesem Hirten hingeben? Das ist es, wozu ein wahrer Christ beauftragt ist. Beachten Sie 1. Korinther 10. Dies ist Paulus' Brief an die Brüder in Korinth. Und hier heißt es, ganz am Ende von Kapitel 10 erregt keinen Anstoß, Vers 32, weder bei den Juden noch bei den Heiden noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe, Vers 33, und nicht meinen eigenen Nutzen suche, sondern den Nutzen vieler, damit sie gerettet werden. Sie sehen Paulus, der Apostel Paulus, er setzte Gott an die erste Stelle über alle anderen, über alles andere. Er lernte, wie Gott zu leben, uneigennützig. Ich meine, was für ein Zeugnis, was für eine Verwandlung, wenn man bedenkt, was er auf dem Weg nach Damaskus vorhatte. Aber jetzt war er allen alles und er opferte alles. Um zu versuchen, einige zu retten, sie auf den richtigen Weg zu bringen, damit sie auf Christus schauen. Hier sollte es keinen Kapitelschnitt geben, denn der allererste Vers in Kapitel 11, die Schnitte wurden von Übersetzern hinzugefügt, aber Vers 1 von Kapitel 11 sagt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Nachzufolgen bedeutet, zu imitieren oder nachzuahmen. Es bedeutet nicht, nur über Jesus zu reden. Es bedeutet nicht, nur seinen Namen immer und immer wieder zu nennen, ohne etwas zu ändern, ohne aus dieser Welt herauszutreten, ohne die Wege dieser Welt aufzugeben. Ahmen Sie Christus nach. Blicken Sie auf Jesus Christus. In Römer 15, Vers 3 heißt es, dass Christus nicht an seine eigenen Interessen dachte, um sich selbst zu gefallen. Das steht in der Amplified-Bibel. In seinem Leben, seinem Dienst, ging es nicht darum, sich selbst zu gefallen. Wäre es so gewesen, ich meine, vor der Kreuzigung, anstatt das letzte Passamahl mit den Jüngern zu feiern. Und dann die ganze Nacht im Garten Gethsemane zu beten, wäre er wahrscheinlich nachts nach Jericho oder nach Jordanien oder Petra geflohen. Ich will das nicht durchmachen. Ich meine, das hat er in Gethsemane gebetet. Ich will das nicht durchmachen müssen. Aber dennoch, nicht mein Wille, sondern der Wille des Vaters geschehe. Dein Wille geschehe. Darauf werden wir später noch eingehen. Aber er war Gottes Willen völlig ergeben. Er hatte sein Leben ganz auf den Vater ausgerichtet. Und so konnte er den größten Sieg in der Geschichte des Universums erringen. Das sind die Schritte, denen wir folgen. Das ist das perfekte Vorbild, an dem sich wahre Christen immer orientieren. Vergessen Sie nicht die kostenlose Literatur, das Buch Die letzte Stunde und unsere beiden Zeitschriftenveröffentlichungen. Das ist alles, wofür wir in der heutigen Sendung Zeit haben. Wir freuen uns, dass Sie bei dieser Folge von Das Leben und die Lehren von Christus dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Die Welt um uns herum ist voller Zeitfresser und Ablenkungen. Im Alltag können wir leicht den Gott vergessen, der uns erschaffen hat, und denken, dass es ihn nicht wirklich kümmert, was wir tun. Aber die Wahrheit ist, Gott, der Vater und Jesus Christus leben, um uns zu helfen. Gott ist real. Er existiert seit aller Ewigkeit ohne Anfang und er wünscht sich eine enge Beziehung zu Ihnen. Bestellen Sie Garrett Fleurys kostenloses Buch Die letzte Stunde, um zu beweisen, dass Christi Mission nicht mit der Kreuzigung endete. Verstehen Sie, wie Christi aktive Rolle als unser Fürsprecher es uns ermöglicht, mit Zuversicht zu Gott zu beten. Beweisen Sie, dass Christus auch unser Mittler ist, der uns den Weg in Gottes Thronsaal ebnet. Entdecken Sie, wie die Nachfolge in den Schritten Jesu Christi und das Zulassen, dass er in Ihnen lebt, Ihr Leben verändern wird. Wenn Sie Gott an die erste Stelle setzen, werden Sie die Kraft, Hoffnung und Vision erhalten, um Großes zu erreichen. Unsere gesamte Literatur ist kostenlos erhältlich, völlig unverbindlich und gratis für Sie. Bestellen Sie unsere Gratisbroschüre Die letzte Stunde. Bestellen Sie jetzt.